Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig.
Der Podcast wird gesponsert von der BFI Bullion AG, ihrem Schweizer Partner für frisch produzierte physische Edelmetall. Direkt ab Raffinerie zu institutionellen Konditionen. www.bfibullion.ch.
Ja, das ist die Ausgabe vom 9. Januar 2026. Dominik Feusi und Markus Somm. Ja, zuerst ein Hinweis in eigener Sache. Wir haben wieder ein Brüssel einfach, ein Live-Event. Dominik, um was geht's?
Am 30. Januar 2026 gehen wir auf Balstel, ins Hotel Balstel, Falkensteiner Strasse 1. Das ist Kanton Solothurn und es ist ein Brüssel einfach mit dem Solothurner SVP-Nationalrat Christian Imark. Und es geht wie immer bei Brüssel einfach darum, zu informieren über die Verträge, zu diskutieren über die Verträge bei den Leuten draussen. Und ich freue mich sehr, Balstel, bin ich ehrlich gesagt, ich glaube, noch gar nie gewesen. Dort fährt man immer durch und es ist auch das Schöne. Darum kommen wir von weit her auch auf das Balstel. Schauen da, es gibt sicher einen tollen Abend.
Genau, wir machen dann auch noch eine Stadtführung im Baubalstel, weil das so berühmt ist und weil es dort so wunderschöne Kunstmuseen hat und grosse Kirchen und so weiter. Nein, also nichts gegen Balstel. Kommen auf Balstel, Brüssel einfach, Balstel einfach. Gut, ja. Nicht so fröhlich. Heute war der Trauertag, der nationale Trauertag der Schweiz, wegen der Katastrophe in Gran Montana. 40 Menschen sind bisher gestorben, sehr, sehr viel schwer verletzt. Ja, die offizielle Trauerfeier war einerseits in Martigny und du hast aber erlebt, wie die Schweigeminuten am 2 in Bern auf dem Bundesplatz verlaufen ist. Ja, erzähl mal.
Ja, es war eindrücklich gewesen auf dem Bundesplatz. Es war eine Delegation von der Polizei gewesen, dann vom Tiefbauamt. Wahrscheinlich hätte die Feuerwehr nicht kommen können. Eigentlich wäre die Feuerwehr da gewesen, aber die muss natürlich auch in Bern immer parat sein. Es waren sehr viele Leute gewesen. Es ist nicht ganz von allen respektiert worden, aber ich muss sagen, es ist eine so kollektivistische Geschichte. Aber es ist irgendwo durch gleich eindrücklich, dass man zusammenkommt und für einen Moment lang ruhig ist und irgendwie das auch ein bisschen zusammen, nicht geniessen ist das falsche Wort, aber zusammen begehen und in Gedanken bei den Leuten ist, wo jemanden verloren haben oder auch Leute, die wirklich noch schwer verletzt sind und ums Leben kämpfen oder auch um die Rehabilitation. Das muss man immer wissen bei so Brandverletzten. Das kann sehr lang und sehr auch schwierig sein, wieder ein normales Leben können zu führen. Und das wünschen wir eigentlich denen.
Genau, ich bin nicht so Fan. Eben wirklich von diesen kollektivistischen Volkstrauertagen. Das haben sie im Dritten Reich gern gemacht, wenn sie in einer Schlacht verloren haben. Ich habe es nicht so gern. Ich finde, einfach ein Glockenläuten hätte gelangt und einen schönen, anständigen Gottesdienst. Im Wallis hätte meiner Meinung nach mehr Eindruck gemacht. Man hätte jetzt eine Veranstaltung gemacht, natürlich im Wallis, aber in Martigny, weil dort die grösste Mehrzweckhalle ist von der Welt, nein, vom Wallis. Aber ich muss ehrlich sagen, das finde ich auch relativ stillos. Es gibt eine schöne, schöne Kirche in Sitten. Alter Bischofssitz, verstehe ich überhaupt nicht. Dominik, was gibt es da dazu noch zu sagen?
Ja, ich teile die Kritik. Also das ist irgendwie schräg, weil ich finde wirklich, man hätte müssen in die Kathedrale von Sitten gehen. Also ein uraltes, wunderschönes Bauwerk, die ersten Fundamente aus dem 9. Jahrhundert. Das ist auch der Ort, wo das Wallis irgendwie wie zusammenkommt in so einem Moment. Und man ist jetzt da wirklich, es ist wirklich die Mehrzweckhalle Schweiz, wo man jetzt da zeigt, auch international zeigt. Die Feier an sich, ich habe nicht alles gesehen, aber einen Teil davon, sehr eindrücklich. Auch junge Leute haben geredet. Der Guy Parmelin hat sehr gut geredet. Dann ist es natürlich ein Stück weit ein Theater, das muss man sagen. Aber der Inhalt ist gut gewesen, aber die Verpackung in diesem Gebäude finde ich nicht gut. Wer auch immer das entschieden hat, ich habe mal gehört, der Pressesprecher vom EDA hat gesagt, ja, man müsse da irgendwie in so eine Halle oder so. Oder es hat auch geheissen, dass der Matthias Renard, Ex-Juso-Nationalrat, jetzt Staatsratspräsident im Wallis, dass der das entschieden hat, so aus SP-ideologischen Gründen. Man will einen Ort, der für alle offen ist, nehmen und nicht Kathedrale. Finde ich wirklich ein falsches Signal, ein schlechtes Signal. Wir sind ein christliches Land und man hat das dort feiern sollen.
Ja, und vor allem, eben, man hat eine Kathedrale aus dem 9. Jahrhundert. Das lässt sich auch international ein bisschen vermarkten. Da sieht man etwas Schönes, oder? Wenn ich denke, die Weihung von Notre Dame in Paris, was das für ein schönes Bild gibt. Und jetzt da, wo es ja wirklich um die Trauer geht, ja, es tut mir leid, seit das Christentum in diesen Gebieten von uns lebt, ist das immer noch der richtige Ort, wenn es um so, so schlimme Ereignisse geht, um so eine Trauer, wo ich ja wirklich finde, ist richtig, dass man das ausdrückt. Ich finde richtig, dass der Bundespräsident sich da an allererster Stelle darum kümmert. Aber in einer Mehrzweckhalle, geschmacklos, absolut geschmacklos und passt überhaupt nicht zu unserem Land. Wir sind nicht eine Mehrzweckhalle, bitteschön. Gut, gehen wir zu einem anderen Thema, wobei, nein, es ist natürlich eigentlich immer noch das gleiche Thema. Es bewegt sich jetzt langsam etwas, was die strafrechtlichen Konsequenzen betrifft von dem Unglück oder von dieser Katastrophe oder von dem Brand in Grand-Montana. Nämlich der Wirt, der Jacques Moretti, ist jetzt endlich nach langer, langer Zeit doch in Untersuchungshaft genommen worden, Dominik.
Ja, gemäss 24 Heures hat man ihn polizeilich abgeführt und Untersuchungshaft beantragt. Offenbar ist man da gleich jetzt langsam bei den Behörden zum Schluss gekommen, dass es so nicht weitergeht. Und weil er ist eine zwielichtige Figur, mehrere Sachen schon Vorverurteilungen hat er sozusagen gehabt, auch Zuhälterei. Und offenbar hat er dann in der Schweiz ein kleines Imperium aufgemacht, weil er in Frankreich das nicht mehr machen konnte, oder? Weil das ihm das nicht mehr erlaubt war. Und da muss man sich schon ein bisschen fragen, wie das genau zustande gekommen ist und ob einfach die Schweiz der Ort ist, wo alle Französinnen und Franzosen, die nichts mehr auftun dürfen, einfach dann bei uns sozusagen abgeladen werden, in der Romandie. Also das bisschen ist wirklich schon ein bisschen davon. Das würde einiges erklären, oder?
Ja, das ist jetzt auch ein bisschen übertrieben. Ja, also, ich habe nichts gegen die Franzosen.
Ja, und der Herr Macron ist heute ja auch noch gekommen. Da kann sie ja dann wieder mit heimnehmen, vielleicht, oder?
Ja, vielleicht schon. Also Korsika. Ja, das stimmt. Nein, aber was ich jetzt eher ein bisschen komisch finde, ist meine führende Strafrechtler, auch der Daniel Josic, Ständerat von Zürich, hat noch gross betont, man könne ihn gar nicht in Untersuchungshaft nehmen, das sei nicht üblich, gehe ich nicht, ich weiss nicht mehr genau, was die Argumente waren. Und dann habe ich gedacht, ja gut, dann ist es halt so, wenn das die Spezialisten sagen und eine Woche später heisst es April, dann fragt man sich schon, entweder haben die Strafrechtsprofessoren völlig falsch das eingeschätzt und einfach Mumpitz erzählt, oder der mediale Druck, natürlich vor allem der internationale Druck, das ist natürlich ganz wichtig, ich meine, die Italiener sind am Durchtrüllen, was den Fall betrifft, hat jetzt einfach dazu geführt, dass man das gemacht hat. Ich finde beide Fälle nicht gut. Wäre wirklich nicht gut. Also ich muss jetzt ehrlich sagen, ich verstehe es ja auch nicht. Ich hätte jetzt als Staatsanwältin todsicher einfach die U-Haft sofort. Ich meine, U-Haft kann man ja immer mal einmal bei so einem Fall wahrscheinlich verfügen. Aber ich bin nicht Jurist, ich kann es nicht so genau beurteilen. Aber die Schweiz macht auch da, nicht nur was Mehrzweckhalle betrifft, ja, ein bisschen lausigen Eindruck, finde ich. Jetzt kommen jetzt plötzlich eine Woche später, kommen jetzt gleich noch auf die Idee.
In dem Fall bist du ähnlicher Meinung wie der Philipp Loser, der sagt, wir sind nicht das auserwählte Land und er darf wirklich wieder mal sein Leiden an dieser Schweiz, darf er wieder einmal im Tagesanzeiger und allen Blättern breitschlagen. Das glaube ich auch gar nicht. Das kann ich nicht glauben, Markus, dass du gleicher Meinung bist.
Nein, erstens bin ich natürlich nicht dieser Meinung, weil es sagt ja gar nicht, wenn man sagt, das auserwählte Land gibt es ja gar nicht. Also schon erstens, der Ausdruck ist vollkommen falsch. Zeigt ja, dass der Philipp Loser noch nie in seinem Leben eine Bibel gelesen hat und keine Ahnung hat. Es gibt ein auserwähltes Volk, aber nicht ein auserwähltes Land. Das gibt es nicht. Zweitens, und da hat er wahrscheinlich mal einen Leitartikel von mir verdaut, bin ich ziemlich sicher, es ist wahr, dass die Eidgenossen im 15. Jahrhundert sich für das auserwählte Volk gehalten haben. Warum? Weil sie immer gegen den Adel können Schlachten gewinnen. Und das war so eine Zumutung für den Adel, dass der Adel, und der Adel hat natürlich angefangen, und vor allem der süddeutsche Adel, immer der deutsche Adel ist in diesen Situationen, hat sich aufgeregt und hat gesagt, das ist ein Verstoß gegen die göttliche Ordnung. Und die Schweizer und die Eidgenossen haben sich gewehrt und haben gesagt, nein, wir sind eben das auserwählte Volk. Aber das ist Kopfendeckel jetzt 500 Jahre her, Philipp Loser. Und heute glauben wir ja nicht. Wir sagen das auserwählte Volk nicht. Im Gegenteil, wir leiden unter dem Narrativ von all den Epigonen von den 68er, und das ist natürlich der Philipp Loser sehr wohl, einfach von diesen linken Langweiler, die jetzt in sich immer noch an einem Land abarbeiten, das es schon lange nicht mehr gibt. Die Schweizer haben überhaupt, wir haben es noch gar nie gedacht, im 19. oder 20. Jahrhundert haben wir nie gemeint, wir sind die Besten. Nein, wir haben nur gesagt, wir haben ein paar Besonderheiten. Und die sind wichtig. Und die dürfen wir auch loben, auf die dürfen wir stolz sein. Aber der Philipp Loser will natürlich das nicht. Der Philipp Loser ist ein Euroturbo, der will das Land auflösen. Der findet das ein blödes Land. Warum zieht er nicht aus? Warum der arme Baselbieter aus der Provinz? Warum geht er nicht in eine grosse Stadt, wo er sich ein bisschen wohler fühlt? Aber es ist ja gleich. Niemand hat gesagt, in der Schweiz ist alles perfekt. Und wenn es bei uns mal einen Brand gibt, sind wir insofern interessiert, weil der Brandschutz eigentlich in der Schweiz etwas war, wo wir gemeint haben, hätten wir einen Griff, aber offensichtlich auch nicht.
Und der Beizer ist ein Franzose, ich sage es halt wieder.
Ja, ein Kurs, würde ich dann auch noch betonen.
Also ein Kurs. Genau, das ist faktisch wichtig.
Gehen wir zu einem ganz anderen Thema, der Pharmaverband. Und da muss ich jetzt ehrlich sagen, das nehme ich mit einer gewissen, ja, was soll ich sagen, mit einem gewissen Amüsement. Stelle ich fest, dass der Pharmaverband plötzlich Angst hat um die Pharmaindustrie in der Schweiz. Und es ist begründend interessant. Ich sage dann und erkläre dann, warum ich das amüsierend finde. Dominik, um was geht's?
Ja, der Verband der forschenden pharmazeutischen Betriebe, das ist die Interpharma, das sind die ganz Grossen, insbesondere Novartis und Roche, die warnen vor dem Standortnachteil, den die Schweiz könnte haben. Und es ist relativ einfach. Also, wir sind ein Referenzpreisland für die USA geworden. Und die Preise sind in der Schweiz deutlich tiefer als in den USA. Und es könnte sein, dass einfach die USA sagt, wir wollen jetzt gleich tiefe Preise für Medikamente wie in der Schweiz. Und wenn das so wäre, dann sagt die Pharma, ja gut, dann bleibt uns fast nichts mehr übrig, als dass wir die Medikamente ab der Liste nehmen in der Schweiz. Wenn ihr, das sind ja alles administrierte, vom Staat festgelegte Preise, wenn ihr die so tief festlegt, dass uns das USA-Geschäft kaputt geht, man redet von 2 bis 3 Mal, aber ich habe auch schon ein Beispiel gesehen, dass die Preise in den USA bis zu 10 Mal höher sind als in der Schweiz. Und ich verstehe, dass die USA sagt, ja nein, das kann es nicht sein, das ist das gleiche Medikament. Es kann nicht sein, dass wir in den USA 2, 3, 5 oder 10 Mal mehr zahlen, die Gewinne nachher aber zurück auf Basel gehen und dort versteuert werden. Und auch dort die Innovation stattfindet. Und die Pharma sagt, ja, also, wenn das so weitergeht, dann müssen wir die Produktion noch mehr verlagern in die USA und irgendwann auch die Forschung. Das ist eine harte News für Basel. Interessant ist, dass in nächster Woche in der Wirtschaftskommission geht es um eine Motion von der Eva Herzog, lustigerweise, wo sagt, wir müssen den Pharma-Standort wieder schützen und so. Da sind lauter Massnahmen drauf, aber keine einzige, die nach fairen Preisen schmeckt, wo eigentlich irgendwo durch das Problem, das man wirklich hat, mit den USA könnte beheben.
Genau, und warum bin ich amüsiert? Weil die Eva Herzog war immerhin Regierungsrätin vom Kanton Basel-Stadt. Und ich kann mich nicht erinnern, dass Eva Herzog in den letzten 20 Jahren sich je dafür ausgesprochen hätte, dass zum Beispiel die Pharmaindustrie in der Schweiz einen anständigen Preis bekommt für ihre Medikamente. Das BAG, fast immer geführt von Sozialdemokraten, hat dafür gesorgt, dass die Preise immer gedruckt werden, damit das Narrativ der Linken, das nämlich ein falsches Narrativ ist, ja, Gesundheitskosten sind vor allem so hoch wegen dieser geldgierigen Pharma. Was auch nicht stimmt, etwa 10-12%, soviel ich weiss, sind Medikamentenpreise überhaupt verantwortlich für die Kosten im Gesundheitswesen. Das ist ein kleiner Teil des Kostenproblems. Der Rest des Kostenproblems ist der Staat, ist Regulierung. Das sind alles Sachen, wo die Klientel der SP sehr stark vertreten ist.
Doktor und Spitäler.
Genau. Von dem haben sie immer können ablenken und haben immer können über die Medikamentenpreise klagen. Und warum bin ich jetzt aber amüsiert? Warum bin ich auch ein bisschen amüsiert über die Interpharma? Anstatt dass die Interpharma wirklich mal einfach Mut gehabt hätte und Druck gemacht hätte auf das linke BAG, wo auch jetzt wieder von einer linken Politologin aus Basel-Stadt geführt wird, die null Ahnung hat von Medizin, anstatt dass sie dort mal Druck machen und sie hätten können machen und sie können uns sofort einsetzen, wir machen gerne als Nebelspalter jede Kampagne gegen das BAG mit. Nein, da haben sie immer ein bisschen schön gehöbelt und ja, nicht sich exponiert und so weiter. Und jetzt, wo der Herr Trump kommt, können sie plötzlich nicht mehr anders. Und jetzt sind plötzlich die Medikamentenpreise zu tief. Jetzt haben sie ein bisschen ein Mütchen gefasst. Und wenn man weiss, dass die Pharmaindustrie der wichtigste Sponsor ist von allen bilateralen Annäherungen, die die Bundesverwaltung ums Verrecken will. Bundesbeamte wollen ums Verrecken die Annäherung. hätte die Pharmaindustrie schon ein einen anderen Hebel gehabt in den letzten Jahrzehnten, um das BAG auf Linie zu bringen. Man hätte nämlich einfach mal durchblicken lassen als Interpharma. Hören Sie mal zu, wenn das nicht aufhört, das BAG mit diesen Preisen, dann unterstützen wir nicht mehr den Bilateralismus von unseren absoluten Euro-Turbo-Diplomaten. Man kann das ja mal drohen. Damit schauen wir mal, wie der Trump viel erreicht, indem er einfach droht. Das muss man halt auch wieder mal lernen, wenn man in der Interpharma, in dem unglaublich sehr, sehr reichen und eigentlich schlagkräftigen Verband tätig ist. Aber man ist lieber sehr vornehm und höflich und fängt dann an zu brüllen, wenn es plötzlich nicht mehr so einfach ist. Ich hoffe wirklich, dass die Interpharma endlich merkt, wo eigentlich Gegner sind. Die Gegner sind links. Und man kann nicht die Linken bekämpfen, ohne dass man ab und zu ein bisschen unhöflich wird.
Ja, ein bisschen hat man das aber auch schon gemerkt. Also der Christian Keller, der an dieser Jahresmedienkonferenz war, hat erzählt, dass die Bilateralen, wie sie jetzt eben dort genannt werden, also die Rahmenverträge, wie sachlich wir sagen, dass die überhaupt keine Rolle gespielt haben, kein einziges Wort. Also die Liebe ist möglicherweise bereits jetzt schon ein bisschen abgekühlt. Und sie ist auch wirklich, sie ist auch sonst schon komisch gewesen. Ich meine, das Einzige, wo Basel, Pharma in Basel interessiert, das ist Person. Personenfreizügigkeit, also die Möglichkeit, Leute anzustellen aus dem Arbeitsmarkt der EU und natürlich Grenzgänger, oder? Aber das, mein Argument ist halt immer, ja, wir können doch irgendeine Regelung selber treffen, dass ihr die Leute, die ihr könnt brauchen könnt, ihr holen. Punkt. Fin de la discussion. Also, wir haben dann auch schon gehabt, du erinnerst dich, Leute aus der Pharma, die geklagt haben, sie können nicht Leute aus den Drittstaaten, irgendwie aus der Türkei, aus Indien, China, aus Australien oder so holen. Und das ist auch der Preis von dieser Personenfreizügigkeit immer gewesen, dass man dort ein Kontingent knallhärte eingeführt hat, komplexe bürokratische Verfahren, das hat die Interpharma auch nie begriffen. Aber eben, da scheint jetzt ein bisschen kühlere Stimmung zu sein. Und wir wollen dann schauen, wie das wirklich ist, wenn sich zum Beispiel Gewerkschaften noch durchsetzen beim Lohnschutz oder so, was denn die Pharma wirklich noch macht für die angeblich so tollen Rahmenverträge.
Ja gut, am Schluss wird es einfach so sich verhalten, dass so viel wie möglich auf Amerika verlegen und dann vielleicht auch noch Novartis, wo so eine halbe amerikanische Firma geworden ist. Vielleicht ist denn die auch gar nicht mehr in Basel und dann mal schauen, was die Eva Herzog dann sagt. Nein, es ist eben schon interessant, oder? Dank Trump, wir müssen es mal sehr positiv sagen, dank Trump sind die Medikamentenpreise in Europa, die immer künstlich reduziert worden sind, aus politischen Gründen, endlich ein Thema. Und die Pharma muss halt einstehen und sie können es ja. Ich habe es ja auch selber auch gesehen, Innovation im Pharmabereich ist einfach teuer. Es ist teuer und die Medikamentenpreise sind mit einem guten Grund sind die so hoch. Und sie sind auch hoch, damit die Pharmaindustrie auch genug Gewinn hat. Warum braucht die überhaupt die Gewinn? Weil sie auch Aktionäre braucht. Und die Aktionäre sollst halt in KI gehen investieren, wenn in der Pharma nicht mehr so viel Musik drin ist. Das ist doch der Punkt. Und von dem her sind immer das alles unglaublich, wie soll ich sagen, naive Leute gewesen, die das Gefühl hatten, auf die Dauer können wir in Europa einfach die Amerikaner dazu bringen, dass sie die Innovation für die ganze Welt finanzieren und wir profitieren dann von Dumpingpreisen für unsere Medikamente. So geht es jetzt einfach nicht mehr. Und das ist da, wo der Grund ist, warum alle den Trump so hassen, weil der Trump immer wieder Zeug aufbringt. Auf eine grobe Art, ich gebe es zu, teilweise auf eine primitive Art, aber er bringt immer Zeug auf, wo inhaltlich eben irgendwo noch Hand und Fuß hat. Er ist der erste Präsident in Amerika, wo endlich die Medikamentenpreise, die wirklich zu hoch sind in Amerika, wegen uns, endlich probiert zu senken. Von dem her glaube ich auch, die Interpharma hat da gar nicht so viel Spielraum. Also wenn das BAG das nicht schafft, dass die Medikamentenpreise runtergehen, ja, dann wird es schwierig für die Pharmaindustrie in der Schweiz.
Sie müssen raufgehen.
Entschuldigung. Schöne Versprechen. Genau. Gut, gehen wir noch wieder zum Donald Trump zum Schluss. Grönland. Wie lange ist Grönland noch dänisch? Wir könnten jetzt eine Wette abschliessen. Dominik, was meinst du?
Ja, ich würde sagen, bis Ende Jahr gibt es da einen Deal. Ich glaube, dass es am Schluss einen Deal gibt. Also, das ist nicht. Aber,
es wird nicht dänisch bleiben.
Es wird nicht dänisch bleiben, das glaube ich auch nicht. Und es ist auch gar nicht so schlimm. Beim Tagesanzeiger sieht man das anders. Unser Ex-Kollege Dominik Eigenmann, der in Brüssel sitzt. Klar, das ist, Brüssel ist, macht natürlich schon so Leute. Oder? Er sitzt dort und er ist überzeugt. Oder? Also jetzt muss man richtig... dänische Truppen müssen jetzt Amis irgendwie bekämpfen dort oben. Es braucht einen Krieg in Grönland, um Grönland. Wie siehst du das?
Nein, ich finde, also ich finde das ganz einfach. Ich finde, Grönländer wollen ja unabhängig werden, also sollen sie unabhängig werden. Und dann mal schauen, ob sie sich das leisten können. Und wenn ich jetzt Grönländer wäre, würde ich wirklich, also auch heute geschrieben, mich halt anlehnen an die USA. Dann ist die USA zufrieden, man gibt irgendeine Assoziierung, aber sie sind unabhängig. Und Dänen, finde ich, verstehe ich gar nicht, dass sie hier an dieser Kolonie festhalten. Das ist ja nur teuer. Was bringt ihnen das, das riesige Land? Ich würde es, das ist die zweite Option, ich würde es verkaufen. Ich würde es den Amerikanern wirklich verkaufen. Und jetzt ist man in einer blöden Situation, weil man natürlich eigentlich nicht mehr zurück kann. Oder? Die Dänen haben auch von Anfang an immer gesagt, kommt gar nicht in Frage, not for sale und so weiter. Der Trump kann auch nicht mehr zurück. Der Trump hat es auch sehr deutlich gesagt. Von dem her bin ich noch recht, also bin ich noch recht gespannt, wie der Deal aussieht. Und ich glaube wirklich, der Deal muss die Unabhängigkeit von Grönland bringen. Das ist das Einzige, wo man noch irgendwie ein gutes Argument hat, wo irgendwo beide Seiten könnten nachher ihr Gesicht wahren. Aber ich meine, das ist Dominik Eigenmann im Ernst. Gut, er sagt es selber mal so halb. Es gibt ja Politiker eben in Dänemark, die sagen, wir sollen das deutsche und französische Truppen schicken auf Grönland. Die sind ja nicht einmal in der Ukraine, die uns ein bisschen mehr bedrohen als Grönland. Also dem her,
Putin.
Ist nicht so realistisch. Nein, aber ich meine, der Putin ist, glaube ich, die grössere Bedrohung als amerikanische Truppen irgendwo bei den Eskimos. Also ich sehe nicht ein, warum das so schlimm wäre, wenn dort oben die Amerikaner wären.
Ja, das sehe ich auch so. Das ist einfach, am Schluss, es ist wirklich, der Trump hat halt bei gewissen Leuten etwas ausgelöst und das müssen wir jetzt einfach noch jahrelang ertragen, ziemlich sicher. Wir kommen da nicht drum herum, wir werden immer wieder in Pigapita Media Leute finden, die einfach nicht anders können, als so etwas schreiben. Und ich glaube auch nicht, weißt, auch dort ist am Schluss eine Gesichtserhaltungsübung. Du kannst nicht jahrelang vom Antichrist schreiben und dann plötzlich sagen, er hat recht. Das ist auch wahnsinnig schwierig, oder?
Was vielleicht auch noch wichtig ist, was vielen Leuten nicht bewusst ist, die Amerikaner haben Grönland immer wollen. Es ist nicht eine Trump-Schnaps-Idee. Ja, ja. Sie haben schon 1867 wollen Grönland kaufen. Das war die gleiche Zeit, als sie Alaska gekauft haben von den Russen. Haben sie den Dänen auch ein Angebot gemacht. Die Dänen haben nicht wollen. Dann haben sie wieder wollen Grönland übernehmen, dann war meiner Meinung nach der beste Grund 1946, weil Grönland war wirklich umkämpft zwischen den Nazis und den Amerikanern. Die Amerikaner haben sogar Leute verloren, sind Leute gefallen für Grönland in dem Sinn. Also dort haben sie noch einmal probiert, das zu kaufen und dann haben die Dänen wieder nicht wollen. Und der Punkt ist wirklich, das ist eben nicht eine Trump-Idee, sondern es hat eben wirklich einen guten sicherheitspolitischen Grund. Und ich muss ehrlich sagen, ich finde, ja, Amerika, bitte übernehmen das Grönland. Oder besser gesagt, Unabhängigkeit wäre gut. Aber dass Dänemark eine Kolonie haben dort oben, wieso eigentlich? Wo ist dort die Legitimität? Entschuldigung. Gut. Das war es von Bern einfach an dem 9. Januar 2026. Ich freue mich auf Markus Somm. Wie immer, könnt euch nicht entschuldigen, wenn ihr noch nie in Grönland seid. In dem Sinn, macht's gut, schönes Wochenende und wir hören uns wieder am Montag, gleiche Zeit und gleicher Kanal. Das war Bern einfach.
Der Podcast wird gesponsert von der BFI Bullion AG. Ihrem Schweizer Partner für frisch produzierte physische Edelmetalle. Direkt ab Raffinerie zu institutionellen Konditionen. www.bfibullion.ch